Unser himmlischer Vater, während wir zu dir kommen heute Abend in dem lieblichen Namen des Herrn Jesus, wir sind so froh, während wir uns diesen heiligen Tagen nahen, wissend, dass dies die größte Zeit auf Erden repräsentiert. Es war, als das allgenügende Opfer gemacht wurde für arme, verlorene Sünder, damit sie frei sein können. Und diese große Hoffnung haben, die wir in unserem Busen tragen heute Nacht, dass eines Tages er wiederkommen wird. Und heute, während wir uns diesem Podium nahen, kommen durch die Tür hinein und hören dieses alte Lied. Wir werden eine große Woche des Heimkehrens haben in den ersten 10.000 Jahren. Es bringt zurück Erinnerungen von vor vielen Jahren, als wir uns hier trafen in der Versammlung, bevor diese große weltweite Erweckung startete. Und Vater Gott, wir hegen diese Gedanken. Und es scheint gut zu sein in unserer Seele, dass wir wiederum heute Abend zurückkehren, wieder eins von diesen altertümlichen Erweckungen zu beginnen, wo Sünder rufen, um Gnade rufen, wo die Zurückgefallenen die Dinge wieder mit Gott in Ordnung bringen. Und der Heilige Geist ist die Hauptperson in der Versammlung. Der ergreift und regiert und bringt uns das Brot des Lebens durch das Wort. Und wir beten, dass er uns dienen wird, Abend für Abend in dieser Erweckung, dass er die Kranken heilt und die Bedürftigen, heiligt jeden Gläubigen und die Ehre erhält aus diesen Anstrengungen, die wir vorbringen. Denn, Vater Gott, es ist nur zu deiner Ehre und der Ehre seines Namens, dass wir dieses bitten. Amen. Dies ist ein Versprechen zu erfüllen, das ich vor 11 Jahren gemacht habe. Vor einer langen Zeit nicht dazu gekommen, aber zurückkehren zur Versammlung zu einer Erweckung. Und nun, wir wissen, dass unser kleiner Tabernakel hier nicht genügend Raum hat für eine Erweckung, aber wir werden uns einfach hereindrängen, so gut wir können, für die nächsten paar Nächte zur Ehre Gottes. Ich liebe es, eine Versammlung in der Gemeinde zu haben. Wie oft haben wir sie in Stadien oder draußen in Arenen. Aber es ist etwas anderes, wenn ihr sie in einer Gemeinde habt. Es scheint einfach eine lieblichere, engere Gemeinschaft zu sein, wenn ihr in der Gemeinde seid. Dort in den Arenen, weltlichen Plätzen. Wir sind dankbar, das Vorrecht, dort zu sein. Aber es ist ein Druck wie dämonische Mächte, der durch dir durchbrechen müsst, bevor die Erweckung beginnen kann. Aber wenn ihr in diese Gemeinde kommt, es ist der Ort, wo Gott wohnt. Es ist kommen zu seinem Haus, um eine Versammlung zu haben. Wir sind so froh, so viele alte Gesichter zu sehen, die ich sah vor Jahren, als mein Dienst hier im Tabernakel endete. Bruder Graham, Bruder Curtis, Sister Angie, Schwester Gertie, Bruder Cox, Schwester Cox, oh, so viele von euch, Schwester und Bruder Spencer, alle von euch hier, wir sind so froh. Mama, Frau Slaughter und der Bruder hier, eine große Gruppe von euch, wie viele sind hier von der Zeit, wo wir angefangen haben? Ich meine, als wir die Entdeckung verließen, um rauszugehen, lass mich die Hände sehen. Das ist sehr fein. Nun, wir wissen, dass Erweckung kommt nur durch den Heiligen Geist. Er ist der, der die Erweckung bringt. Wir können es selber nicht tun. Wir können nur eine Bemühung unternehmen, aber Gott muss dieses Bemühung segnen. Wir vertrauen, dass er es tun wird. Ich sagte meiner Frau auf dem Weg hierher, ich hatte noch nicht mal Gelegenheit, Abendessen zu nehmen heute Abend. Es war so schrecklich beschäftigt. Es dauerte bis 2 Uhr nachmittags, bis ich überhaupt mein Hemd anziehen konnte, von der Zeit, wo ich am Morgen aufgestanden hat. Und das ist der Teil des Telefons, den ich meine. 2 Uhr hatte ich einen Notfallanruf, Dr. Semeder in Louisville, und so viele andere Anrufe und die Veteranen, einer vom Krankenhaus. Wir mussten Zeit nach Zeit warten. Und wenn die Hölle schlimmer ist als das, wenn wir dort, was wir hier bekommen, was dieses Trübsal gewesen ist, die wir warten, es ist nur ein Schreien und Rufen von überall, Hunderte von Predigern. Und ich sage euch, wir leben in einem der größten Tage, die die Welt je gekannt hat, eines der größten Zeiten. Ich bin so froh, einen Hunger in den Herzen der Menschen zu sehen, nach mehr von Gott. Nun, ich habe es auf mein Herz gelegt und bete, dass dies in dem Willen Gottes ist. Und nebenbei, dort stehen Menschen dort hinten. Ich frage mich, wir haben hier noch Plätze, eine kleine Bank. Wenn wir irgendwie die Bank hier aufstellen könnten, eine der Damen, die dort hinten stehen, vielleicht könnte jemand hier hinkommen und die Bank hier auf die Bank hier vorne hinstellen. Bruder Ben, wir sind froh, dich zu sehen. Das letzte Mal, dass ich dich sah, war San Fernando Valley, Kalifornien, vor ein paar Wochen. Und hier sind Plätze, wenn du hierher kommen willst und ihr Menschen dort hinten, die ihr dort steht, wenn ihr kommen wollt, nun, dann kommt direkt hierher. Hier sind noch Plätze auf der Plattform, hier sind ein paar zusätzliche Plätze hier und dort am Altar. Ich möchte, dass ihr so bequem seid, wie ihr nur sein könnt. Ich sagte meiner Frau, ich habe mir selbst versprochen, durch die Hilfe Gottes, ich habe das Ziel, die Versammlung nicht zu lange zu halten. Ich möchte 30 Minuten sprechen, so der Herr zulässt. Und das in sich selbst wird ein Wunder sein, denn ich kann einfach nicht so schnell starten. Aber ich muss es versuchen. Und dann kommen wir zu dieser Zeit. Morgen Abend, heute ist mein Thema, das zweite Kommen des Herrn. Und morgen Abend ist der Abend des Abendmahls. Ich möchte sprechen über das Abendmahl aus der Sicht des Alten Testaments. Und morgen Abend ist der offizielle Abendmahlsgottesdienst, denn es ist die Nacht, wo unser Herr verraten wurde. Das ist die offizielle Abendmahlsabend nach der Versammlung morgen Abend, dem gewöhnlichen Predigen. Dann werden wir das Abendmahl haben. Jeder ist eingeladen, mit uns zu kommen und teilzunehmen in diesem herrlichen Ordnung, die uns von dem Herrn Jesus übergeben wurde. Und dann, am nächsten Abend, so der Herr will, wird der Abend der Kreuzigung sein. Ich möchte es von einem verschiedenen Punkt aus betrachten, als das, was ihr am Radio hört, die Kreuzigung. Und dann am Samstagabend die Grablegung, Sonntagmorgen 6 Uhr ein Sonnenaufgangsgottesdienst, um 10 Uhr eine Taufversammlung. Und wenn jemand hier ist, der getauft werden will, und dann eine Botschaft zum Ostermorgen. Und Sonntagabend, so der Herr will, erwarten wir eine kurze Botschaft über den Beweis der Auferstehung und einen Heilungsgottesdienst. Der gewöhnliche Heilungsgottesdienst, wie wir ihn haben in der Versammlung, in den gewöhnlichen Versammlungen, jetzt am kommenden Sonntagabend. Und wenn ihr es nie gesehen habt und eure Freunde haben es nie gesehen, den sichtbaren Beweis des auferstandenen Jesus, dann hoffe ich, dass er es tun wird, weil wie er es getan hat in den vergangenen Jahren, in den Versammlungen. Und hier erscheint dieselben Dinge tut, die er tat, als er hier auf Erden war. Und wir sehnen uns nach dieser Zeit, dem Kommen, die kommt. Das stimmt. Und bewegt, kommt hierher, macht euch so bequem wie möglich. Und ich frage mich, ob wir vielleicht morgen Abend in der Lage sind, noch ein paar Stühle irgendwo einzusammeln. Vielleicht dort bei der Begräbnishalle und so weiter könnten wir ein paar extra Stühle bekommen für die Seite. Wir wollen jeder, dass so bequem ist, wie es möglich ist. Wie viele lieben den Herrn mit allem, was in euch ist? Nun, lasst uns unsere Zuneigung auf Christus richten und einfach hinschauen. Wir sind nicht hier für Lehren, wir sind hier, um den Herrn anzubeten und wir sind hier, um jeden einzuladen, jeder Satzung, Farbe und jeder Art. Das macht hier nichts aus. Wir sind gekommen, um den Herrn anzubeten und es wird eine halbstündige altertümliche Singen sein, bevor die Versammlung beginnt. Und nun, morgen Abend werde ich anfangen, genauso anzufangen wie heute Abend, wenn möglich, genau um 8 Uhr, und euch so schnell hinauslassen, wie ich kann, damit ihr am nächsten Abend wiederkommen könnt. Und nun, jeder ist willkommen, unsere Besucher, ihr seid mehr als willkommen, hier zu kommen, Gemeinschaft zu haben, wenn die Versammlung vorbei ist, ihr Menschen der Versammlung, seht, dass ihr jede Hand schüttelt, die ihr möglicherweise könnt. Lasst einfach alle Schranken runter und habt eine gute Zeit. Und ihr wisst nicht, was der Herr tun mag. Dies ist Ostern und wir erwarten große Dinge. Nun, in dem gesegneten Wort möchte ich einen Vers lesen, eine Zeile oder zwei aus Lukas, dem Evangelium Lukas im 15. Kapitel, dem 8. Vers. Oder welches Weib die 10 Groschen hat, so dass sie eins verliere, die nicht ein Licht anzünde und kehre das Haus und suche mit Fleiß, bis dass sie ihn finde. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Groschen gefunden, den ich verloren hatte.
Now, that may seem like a
das
very
erscheint doch ein sehr merkwürdige Schriftstelle, um über das zweite Kommen Christi zu sprechen. Aber wir sprechen vom zweiten Kommen Christi. Und dieses große Thema, das wir hier jetzt vor uns haben, ist eins der lebenswichtigsten Themen in den gesamten Heiligen Schriften. Da gibt es nichts, das so wichtig ist, als das Kommen des Herrn Jesus. Denn wenn er nicht kommt, dann werden wir als falsche Zeugen erwiesen und unser Tod, der im Grab ist, der vergangen ist, da ist keine Hoffnung für uns da, wenn Jesus nicht zurückkommt, sichtbar zum zweiten Mal. Und in diesem wahren Licht, in diesem wirklichen Licht seines zweiten Kommens, es war so wichtig, dass diese heilige Woche, der wir uns jetzt nahen, als Jesus sich diesem zum ersten Mal nahte, in den eigentlichen Schatten des Kreuzes, dann sprach er nur sehr wenig über seinen Tod, seine Begräbnis und seine Auferstehung. Er sprach mehr über sein zweites Kommen, als er über seinen Tod, seine Grablegung und seine Auferstehung sprach. So in dem Licht dessen muss es ein wirklich wichtiges Thema sein. Im Alten Testament, da sind viele Schriftstellen, mehr Schriftstellen im Alten Testament, die handeln vom zweiten Kommen Christi, als die, die dort vom ersten Kommen Christi handeln. Alles für die menschliche Rasse, nachdem die Versöhnung geschaffen wurde, es ruht ausschließlich auf dem zweiten Kommen Christi. Nun, wir haben verschiedene Religionen, wir haben verschiedene Motive, verschiedene Theologien, aber unsere christliche Religion ist feierlich gegründet auf dem Tod, dem Begräbnis und der Auferstehung und dem zweiten Kommen des Herrn. Es ist eine wichtige Frage. Und während wir und jetzt dem Herrn meinen aufrichtigen Gedanken nach, leben wir jetzt in den wahren Schatten seines zweiten Kommens. So wie ich es sehe durch das Licht der Schrift, da gibt es nur eine Hoffnung, da gibt es nicht eine Hoffnung, die für die Gemeinde übrig geblieben ist, außer dem zweiten Kommen des Herrn. Die Welt in ihrem wilden Zustand ist völlig außer Kontrolle geraten. Und jede menschengemachte Organisation dieser Welt, die Könige können ihre Untertanen nicht mehr halten. Die Diktatoren können ihre Untertanen nicht mehr festhalten. Die Demokratie kann ihre Bürger nicht mehr halten. Da ist keine einzige Hoffnung übrig, außer dem zweiten Kommen des Herrn Jesus. Und nun, es ist eine der schrecklichsten Zeiten für den Ungläubigen und den Sünder. Der er je Zeuge wurde, denn es ist die Zeit seines Schicksals ist in der Hand, aber es ist die gesegneteste Zeit für den Gläubigen, denn seine Erlösung ist nahe. Da sind zwei Fraktionen hier auf Erden heute Abend, der Gläubige und der Ungläubige. Den einen kommt der Herr zu empfangen, den anderen kommt der Herr, um zu verdammen. Bei seinem Kommen wird er den einen segnen und den anderen verfluchen bei seiner Erscheinung. Und sehen, dass das so wichtig ist, ich glaube, vor am Abend von unserer kleinen Erweckung, wir sollten so feierlich hineinschauen in die Schrift, um zu sehen, wie nah wir daran sind. Wenn ich wissen möchte, welche Zeit es wäre, ich schaute auf meine Uhr. Wenn ich wissen wollte, an welchem Wochentag wir leben oder Monat des Jahres, ich schaue auf den Kalender. Und wenn ich wissen will, dass die Zeit, die sich naht, dieses großen Ereignisses, ich schaue auf das Wort Gottes. Es sagt mir, wann die Zeit, wann es nahe ist. Die Bibel sagt, wenn diese Dinge geschehen, erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Die Zeit ist nahe. Es war eine solch große Sache für Johannes, den Offenbarer auf der Insel Patmos, als er das vor die Vorschau des Kommens des Herrn sah, als er sah, der Fluch, der auf dem Ungläubigen ruhte, und der Segen, der ruht auf den Gläubigen, und er schrie aus, so komme bald, Herr Jesus.
He screamed out, even so come, Lord Jesus.
Amen.
Und wenn es so sein Herz so erregte, nachdem er all dieses gesehen hatte, die Ereignisse vor seinem Kommen, er schrie, komme bald, Herr Jesus. Und als die gesamten Gemeindezeitalter vergangen waren in seiner Sicht und nachdem er alles Hauptsächliche gesehen hatte, wie es geschehen würde, dann schrie er, komme, Herr Jesus, es muss eine herrliche Sache sein, dass das Kommen des Herrn sich naht. Jesus, als seine Jünger an einen Ort kamen, sie schauten fleischlich oder auf die natürlichen Dinge der Erde. Ich möchte hier ein paar Minuten anhalten.
It doesn't have to always be carnal.
Es muss nicht immer fleischlich sein, das, was uns hinwegzieht. Manchmal sind auch die natürlichen Dinge, die uns hinwegziehen. Jesus, seine Diener oder seine Jünger wiesen ihn hin auf den Tempel der Stadt Jerusalem, der große Tempel, wo Gott in seiner Herrlichkeit erschien. Die erschien in dem Allerheiligsten. Und als sie ihm sagten, wie schön die Steine dort angeordnet waren, wie der große Sinn Gottes alles vorherbestimmt hat, dass diese Steine geschnitten wurden an so vielen Orten der Welt und kamen zusammen, 40 Jahre wurde gebaut und man hörte weder das Geräusch einer Säge oder eines Hammers. Es war so meisterhaft zusammengesetzt und wie Gott kam dort in den Cherubinen und es zeigte seine Shekinah-Herrlichkeit und wie sie große Hoffnung hatten auf diese große Kirche. Und Jesus sagte, schaut nicht auf all diese Dinge. Es war doch ein heiliger Ort, es war ein guter Ort, es war ein Platz, ein Haus, wo der Herr wohnte. Aber Jesus sagt, schaut nicht auf diese Dinge, denn ich muss euch etwas sagen, was viel größer ist als dieses. Denn dort kommt eine Zeit, da wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Egal wie gut wir versuchen, uns um unser physisches Wesen zu kümmern, egal wie schwer wir arbeiten für unsere Organisation, wie schwer wir arbeiten in der Gemeinde oder in den Anweisungen der Gemeinde, da kommt eine Zeit, wo all diese Dinge vergehen werden und nicht mehr sind. Jesus fing ihn an zu sagen, und sie sagten, was wird das Zeichen des Kommens, des Endes der Welt sein? Und Jesus fängt an, zu ihnen zu sprechen, dort wird eine Zeit kommen, wo nicht ein Stein auf dem anderen bleibt. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, Pestilenz, Erdbeben an verschiedenen Orten. Und vor ein paar Tagen dort in Kalifornien, oben in Oakland, da war es unser Vorrecht, in einer Versammlung zu sein. Und es war das erste Mal, dass meine Frau jemals ein Erdbeben erlebt hatte. Ich saß im Friseurgeschäft und das Zimmer wurde leicht erschüttert und das Radio gab es schnell bekannt, da war ein Erdbeben. Und sie sagten, wir warten das nächste in 8 Minuten. Und ich dachte, oh, was wäre, wenn dieses das letzte ist? Ich eilte vom Friseurgeschäft, um meine Frau zu treffen, die auf der Straße wartete. Wir gingen in eine kleine Apotheke, um ein paar Karten zu kaufen, um sie unseren Geliebten zu schicken. Und während wir dort waren, eines der mysteriösesten, komischen Gefühle, die der Mensch jemals fühlen kann, die ganze Erde fing an, sich zu bewegen. Und die Flaschen fielen aus dem Regal heraus. Die Dinge, der Rauchfang fiel vom Gebäude runter, in die Straße wurde überfahren und die Menschen fingen an zu schreien, während der Putz von den Wänden fiel und diese großen Gebäude mit 30 oder 40 Stockwerken, sie wiegten sich zusammen, bis der Rauch und der Staub von dem Putz nach oben stieg, wie ein großer Pilz. Und die Menschen fingen an zu schreien und zu laufen. Ich sagte, das ist der Finger des allmächtigen Gottes, der spricht. Die Handschrift ist auf der Wand. Jesus sagt, wenn ihr hört von Erdbeben an verschiedenen Orten, die Erde öffnete sich dort bei der Autobahn, einen ganzen langen Stück, vielleicht 5 Fuß breit. Und es ging hunderte Fuß hinein. An einem Ort ist die ganze Autobahn runtergefallen. Und ich dachte, während sich dieser Spalt öffnete, ich konnte fast den Finger des allmächtigen Gottes sehen, der sagt, dort werden Erdbeben an verschiedenen Orten sein. Während der Tag fortfuhr, waren 8 verschiedene Erdbeben, die die Stadt erschütterten, und die Bierspelunken blieben offen, und die Betrunkenen schwärmten auf die Straßen, und die Frauen gingen auf der Straße halb bekleidet, und alles, als ob nichts geschehen wäre. Menschen sind heute so erdgebunden. Ich weiß nicht, was es benötigt, um dieses Land zu erschüttern. Sie scheinen einfach so unbesorgt zu sein. Sie bemerken es nicht. Und ein Mann machte sogar die Bemerkung, ich hörte ihn mit meinem eigenen Auge. Er sagte, hast du gesehen, was ich tat? Ich habe meine Faust geschüttelt. Ich bin der Superman. Ich habe nie so viel darüber nachgedacht, dieses als Lästerung, wie ich es tat, hier direkt in unserer eigenen Stadt, als ich dort auf der Autobahn war, gestern Abend nach Georgetown. Und ihr kommt dort an die Kreuzung, bevor ihr auf die neue Autobahn kommt, die dort anfängt. Da war ein großes Zeichen aufgerichtet. Und auf dem einen Zeichen stand, er ist auferstanden und hat das Leben. Und auf dem nächsten Plakat, da standen nur die 2 zusammen, hieß es, dort, wo das Budweiser Bier ist, da ist das Leben. Und ich dachte, solch eine Lästerung. Das ist alles, was es ist, und die Bibel sagt, vor dem zweiten Kommen Christi, dass die Menschen würden solche Lästerer sein, wandelnd in ihren eigenen gottlosen Gelüsten, brechen die Wahrheit und geben falsche Anschuldigungen, wie die Welt in eine solche Täuschung hineingefallen ist, in India, in Bombay, wo ich vor kurzem mit Billy, meinem Jungen, und ich waren in einer großen Versammlung, wo Zehntausende von Hindus ihr Leben Christo gaben. Dort war eine große Warnung. Und ich möchte, dass ihr die Intelligenz der Natur beachtet. Und plötzlich durch irgendeinen unbekannten Grund, diese kleinen Vögel der Stadt fingen an, das Land zu verlassen. Und die Vögel sind in Schwärmen hinausgeflogen auf das Land. Und sie fingen an zu beobachten, dass das ganze Vieh, die Schafe und die Ochsen, in Indien, ihre Zäune sind nicht wie unsere Zäune. Sie sind nicht aus Holz, sie sind große Felsenzäune, die hochgebaut sind. Und all das Vieh fing an, von den Mauern wegzulaufen, fing an, von den Gebäuden wegzugehen und geht in die Mitte des Feldes hin und fängt an, herumzugehen in der Mitte des Feldes. Und dann plötzlich, da traf ein großes Erdbeben, erschütterte die Mauern, die Bäume und die Felsen. Es war wie Geschosse, die flogen, und die Vögel sind nicht zurückgekehrt, und das Vieh blieb auf dem Feld, und die Menschen fuhren einfach fort und dachten, alles wäre in Ordnung. Aber am nächsten Tag hat ein nächstes Erdbeben es erschüttert und mehr Gebäude abgebrochen und die Geschosse flogen. Und am dritten Tag ging das Vieh zurück zu den Mauern und die Vögel kehrten in die Stadt zurück. Oh, der den Sperling speist, er brachte seine kleinen Kreaturen in die Arche. Und der, die in die Arche brachte, er lebt und regiert immer noch. Und Und sie scheinen mehr Intelligenz über Gott zu haben, als die Menschen es haben, den er schuf in seinem Bilde. Wenn der Mensch lästert, die kleinen Kreaturen der Erde, Gott sorgt für sie und sie haben es hinweg sich retten können vor den großen Mauern. Sie wären getötet worden, die Vögel wären in den Felsklüften getötet worden, wie es vor und zurück erschüttert wurde. Die Zeichen seines Kommens, oh, es ist ein großer Tag, in dem wir leben. Erdbeben an verschiedenen Orten, Pestilenz und all die Dinge, über die Jesus gesprochen hat, sind hier. So wie ich es sehe, ist dort nichts mehr übrig, außer dem Kommen des Herrn. Es ist nahe. Jesus, indem er die Menschen ansprach, er sagt, lernt ein Gleichnis vom Feigenbaum. Wenn er zart ist und seine Blätter hervorbringt, sagt ihr, der Sommer ist nahe. Und wenn ihr all diese Dinge geschehen seht, dann wisst ihr, dass die Zeit nahe ist. Seht, das war, was der Feigenbaum war. Der Feigenbaum war immer die jüdische Nation. Er sagte, nicht nur der Feigenbaum, sondern die anderen Bäume. Wenn ihr seht, den Feigenbaum und die anderen Bäume ihre Knospen hervorzutun, er sprach nicht nur von dem Feigenbaum, sondern von dem anderen Baum. Nun, lasst uns bemerken, wann es die Knospen hervortut. Wir haben in einer sehr besonderen Zeit gelebt in den letzten paar Jahren. Die Gemeinde aus den Heiden hatte eine der größten Erweckungen, die sie je hatte, seit den Tagen der Apostel. Die Gemeinde aus den Heiden hatte damals keine Erweckung, die jüdische Gemeinde hatte die Erweckung, aber die Gemeinde der Heiden in den letzten 10, 12 Jahren hatte die größte Erweckung der Geschichte. Wir denken die Erweckung mit Martin Luther. Ja, es war groß, aber das war nur in Deutschland. Wir denken die Erweckung mit Wesley und das war in England. Es hat sich hierhin ausgebreitet, ein paar der britischen Inseln, aber keinen großen Effekt gehabt. Aber heute die Erweckung, die hier die Erweckung des Übernatürlichen hat absolut alles bedeckt, von Meer zum endlosen Meer, über die ganze Welt, durch das große Radio, das Magazin, die Evangelisten kamen hervor. Nicht von Menschen gemacht, brachte es eine Erweckung, wo Zehntausende mal Tausend von Seelen hineingeboren wurden in das Königreich Gottes. Und in meinem eigenen kleinen zerbrechlichen Dienst, den der Herr mir gegeben hat, ich habe mehr als 1 Million Seelen gesehen, die in das Königreich Gottes hineinkamen. Denkt darüber nach. Wenn die anderen mit diesen großen Diensten, die dort im Radio sich ausbreiten und so weiter für die Millionen, die Erweckungsfeuer sind auf jedem Hügel der Welt praktisch gebrannt. Ich habe es gesehen seit 10 Jahren, als ich anfing in dieser Erweckung. Wir sind am der Endzeit. Nun bemerkt, gerade bevor diesem hat er geweissagt, er sagte, die Mauern Jerusalems werden durch die Heiden zertreten, bis die Zeit der Heiden beendet würde. Die Mohammedaner haben es übernommen, wir kennen das. Und ich möchte, dass ihr die Krise heute Abend anschaut, wie Ismael und Isaak sind immer noch an dem Halsnacken des anderen dort in Jerusalem, wie es vorausgesagt worden ist. Vor ein paar Jahren, da waren kaum irgendwelche Juden überhaupt in Jerusalem. Aber Jesus spricht, wenn ihr seht, dass der Feigenbaum seine Knospen hervortut. Nun, die Juden, die verstreut waren in der ganzen Welt, große in großer Zahl, Millionen in Deutschland, Italien und den Vereinigten Staaten und in der ganzen Welt. Und wie Gott es in früheren Tagen tat, er hat das Herz Pharaos verhärtet, er hat das Herz Mussolinis den Juden gegenüber verhärtet und alle Juden wurden aus Italien rausgeschmissen. Er hat das Herz Hitlers verhärtet und sie wurden aus Deutschland herausgedrängt. Er hat das Herz Stalins verhärtet und sie wurden aus Russland herausgedrängt. Und habt ihr bemerkt in der Zeitung, dass wir, die Vereinigten Staaten, uns auf die Seite der Araber stellen? O Bruder, die Handschrift an der Wand. Gott spricht, wer immer Israel segnet, wird gesegnet sein. Wer Israel flucht, soll verflucht sein. Nun, ich habe einen Film zu Hause, oder ich glaube, ich habe ihn mir einmal ausgeliehen, genannt durch die Wissenschaftler 3 Minuten vor Mitternacht. Wenn die wissenschaftliche Welt gesagt hat, die Uhr ging herum, bis sie es 3 Minuten vor Mitternacht. Ich glaube, sie haben das jetzt zurückgeschnitten, 1 Minute vor Mitternacht, als sie erkannten, dass Wasserstoff oder Sauerstoff, Atomkraft, all diese großen Kräfte, die schädigen könnten und die völlige Auslöschung innerhalb von 5 Minuten erreichen könnten. Sie könnten absolut heute Abend nicht mehr eine lebendige Person in ganz Nordamerika, ganzen Kontinent, in 30 Minuten. Und es liegt direkt an einer Gruppe von ungläubigen Händen, die uns hassen. Und daneben, wir haben Lastkähne und Schiffe, alles um uns herum. Dort in Sibirien oder in Ungarn, in verschiedenen Plätzen, wo unsere Schiffe sind, beladen mit derselben Art von Raketen. Bruder, es ist später, als du es denkst. Wie wenig haben Sodom und Gomorra gewusst an jenem Abend, dass es war? Bruder, es ist später, als du denkst. Wie wenig haben Sodom und Gomorra an jenem Abend gewusst, dass sie in ihrer letzten Stunde lebten? Wie wenig hat Ägypten gewusst, dass der Todesengel, der von ihnen verheißen wurde, zu kommen, in der Nacht kommen würde? Wie wenig hat Pearl Harbor erkannt, dass der Überfall stattfinden würde? Wir sind in der Waage gewogen und sind so leicht befunden worden. Wir sind nah an der Endzeit. Was würde geschehen, wenn dort direkt in Moskau, sie können ihre Raketen durch Radar und die Sterne führen und sie könnten genau hier die 4. Straße in Louisville bombardieren, wenn sie es wollten. Das stimmt. Und wir könnten dort irgendwo aus der Mitte des Meeres von unseren Schiffen aus direkt 1 Grad in die Hauptstadt Moskau lenken, wenn wir es wollten. Was würde geschehen, Brüder, mein Bruder, wenn diese große Rakete losgelassen würde und dieses Land eine Erschütterung empfangen würde? In derselben Stunde würden wir dasselbe loslassen, die andere Seite erschüttern. Und wir leben auf einer kleinen, niedlichen, dünnen Kruste sowieso, die Erdbeben ausgehöhlt haben, bis es so hohl geworden ist wie ein Ei. Und sie würde ein großes Platzen machen Und diese 8000 Meilen dicke Lava würde sich in die Luft ergießen und es würde genau das tun, was Gott sagte, was geschehen würde. Wir sind in der Endzeit, wir sind angekommen. Unmöglich ist aufzuhalten. All das betteln, wir mögen einen Eisenhower in jedes Land bringen, das wird es nicht aufhalten. Jesus sagte, dass diese Zeiten kommen würden. Wir sind hier. Der Feigenbaum hat die Knospen hervorgetan in diesem Film, dort unten im Iran. Ihr habt es gelesen im Look-Magazin, wie sie große Flugzeuge haben und haben die Juden auf die Flugzeuge geladen, Tausende von ihnen. Sie waren dort, seit sie nach Babylon hinweggebracht wurden. Sie waren dort seit 2500 Jahren und sind dort gelassen worden. Sie flügten mit ihren alten hölzernen Instrumenten. Sie wussten nichts darüber, dass Jesus hier auf Erden war. Sie wussten nichts außer ihrer alten jüdischen Tradition. Traditionen, nach denen sie gelebt hatten. Und als die Flugzeuge kamen und fingen an, diese Juden einzuladen, um sie zurückzubringen ins Heimatland. Der Prophet weissagte vor 2800 oder 3000 Jahren und sagte, wenn sie herauskommen werden aus der Gefangenschaft, wird Gott sie hervorbringen auf den Schwingen von Adlern. Der Prophet sah die Flugzeuge kommen. Er sah, wie sie landeten, wie sie sie einsammelten und zurückbrachten in das Heimatland. Er wusste nicht, was er es nennen sollte. Es erschien ihm wie ein Adler und er sagte, sie werden zurückgebracht auf den Schwingen von Adlern. Und als sie aus dem Flugzeug herauskamen, die Jungen halfen den Alten und sie wurden befragt. Und sie sagten, seid ihr zurück ins Heimatland gekommen zum Sterben? Nein, sie sagten, nein, wir sind zurückgekehrt, um den Messias zu sehen. Oh, die großen Dampfschiffe um die Welt herum haben in den letzten Jahren nach Jerusalem gefahren mit gealterten Juden, jung und alt, angezogen in ihren Gewändern, kamen vom Osten und Westen. Und dort hängend in der Hauptstadt Jerusalem ist dieser alte sechseckige Stern Davids, die älteste Flagge der Welt, die dort nicht geweht hat seit 2500 Jahren. Und es ist als Nation heute Abend erklärt. Der Feigenbaum bringt seine Knospen hervor. Jerusalem wächst. Der Herr ist dabei, wieder zu erstatten. Die Zeichen, die die Propheten vorausgesagt haben. Die Tage der Heiden sind gezählt, mit Horror umgeben. O, kehrt zurück, ihr Versprengten, in das eigene. Denn der Tag der Erlösung ist nahe. Die Menschenherzen versagen vor Angst. Seid gefüllt mit dem Geist Gottes, eure Lampen getrimmt und rein. Schaut auf, denn eure Erlösung ist nahe. Es ist später, als wir denken. Wir kommen nicht zur Gemeinde, um eine Reihe Bank zu besetzen. Wir kommen nicht zur Gemeinde, eine gute Predigt zu hören oder kommen zur Gemeinde, um gute Musik zu hören. Das hat alles seinen Platz. Aber warum wir lieber zur Gemeinde kommen sollen, ist uns vor Gott zu prüfen und zur Erlösung unserer Seele. Denn der Tag der Erlösung ist nahe. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat es verglichen. Er sagte zu der Frau, und in unserem Thema heute Abend finden wir dieses Weib, ihr Mann ist hinweggegangen und sie hat eine der Münzen aus ihrem Stirnband verloren. Nun, ich werde versuchen, das zu erklären. Heute, wenn eine Frau verheiratet ist, sollte sie einen Ehering tragen als Zeichen, dass sie verheiratet ist.
As a sign that she's married.
Das ist, um andere Männer von ihr wegzuhalten, dass sie etwas mit ihr zu tun haben. Sie schauen, sehen, sie ist eine verheiratete Frau. In jenen Tagen hatten sie keine Eheringe, sondern sie hatten Stirnbänder. Sie haben es auf das Haupt gelegt. Es hatte 10 Münzen und es ging um den Kopf herum. Es war ein Zeichen, dass sie ein verheiratetes Weib war und kein Mann sollte mit ihr rummachen. Kein Junge sollte mit ihr flirten. Sie waren verheiratet. Jedes von dieser Münzen, oh, wenn wir nur Zeit hätten, aber ich habe es nicht. Ich will mein Wort so gut halten, wie ich kann. Ich könnte euch sagen, was jedes dieser Münzen bedeutete. Sie waren dorthin gestellt und jede Münze stand für eine gewisse Tugend dieser Frau. Die erste Bedeutung war die Liebe für ihren Mann. Die zweite war ihre Verpflichtung, der Treue für ihn reinzuleben. Das dritte, vierte, fünfte, neunte und zehnte. Wenn ihr es nachschauen wollt, schaut Galater 5 an. Ihr findet heraus, dass dieses Weib die Gemeinde repräsentiert. Und die Gemeinde ist ein vermähltes Weib Christo. Und das Stirnband, das die Gemeinde tragen sollte, ist gefunden in Galater 5, welches ist Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Güte, Sanftmut, Lieblichkeit und Geduld. Das ist das Stirnband, das die Gemeinde tragen soll. Brüderliche Liebe, Freundschaft, Gemeinschaft. Und dieses Weib, diese Frau, es muss dunkel geworden sein und sie erkannte, dass sie eine der Münzen verloren hatte. Oh, wenn es jemals eine Zeit gegeben hat, wo die Gemeinde Inventur halten sollte, um herauszufinden, ob ihr alle Münzen habt, dann sollt alle Münzen trägt, dann sollte es jetzt sein, denn es wird dunkel. Die Angst und die Wolken der Zerstörung der Zivilisation hängen über der Erde. Sünde und Verderben überall. Wir leben in einer gewaltigen Zeit, wo solche Bosheit ist. Die Menschen gehen zur Gemeinde einfach nur der Heuchelei willen. Menschen gehen zur Gemeinde und versuchen, dort vor ihrer Bosheit sich zu verstecken. Menschen, die zur Gemeinde gehen, das Christentum bekennen, leben wie der Rest der Welt. Trinken, rauchen, Glücksspiel. Frauen, unmoralische Bekleidung. Sie tragen Kleidung, die sollten sie noch nicht mal in ihrem eigenen Schlafzimmer tragen und tragen es draußen an der Straße vor der Öffentlichkeit. Und die brüderliche Liebe ist eine Sache, die fast vorbei ist. Wir haben nicht nur eine Münze verloren, wir haben praktisch alle von ihnen verloren. Und es wurde Abend. Und denkt dran, ihr Ehemann würde zurückkehren und wenn er sie finden würde und eine Münze fehlt, es würde zeigen, dass sie als Dirne oder Hure gekennzeichnet wurde. Wenn sie sich in irgendeiner Weise beschmutzt hat und von Menschen gesehen wurde, hätten sie sie vor den Priester gebracht und Zeugen gebracht, dass sie sie so gefunden haben. Und wenn der Priester gesehen hat, dass sie eine verheiratete Frau war, dann nahm er eine Münze aus ihrem Stirnband, um dass sie verkehrt getan hat. Und zwar die, was sie verkehrt getan hat. Wenn sie ihre Tugend beschmutzt hat, nahm er das aus. Wenn sie geflirtet hat und es zeigt, dass sie nicht treu war im Ehemann, haben sie das rausgenommen, was immer es war. Sie nahm es heraus. Und wenn der Ehemann zurückkehrte und er herausgefunden hat, dass sie markiert worden war, bezeichnet war, dann würde er sich sofort von ihr scheiden lassen und nichts mehr zu tun haben mit dieser Frau. Er wollte so eine Frau nicht. Und es wurde langsam dunkel, als sie erkannte, dass sie etwas verloren hatte. Und es war die Zeit, dass ihr Ehemann kommen sollte, denn es wurde spät. Die Gemeinde soll sich besser untersuchen durch das Wort Gottes, unsere Reinheit, unsere Hingabe. Unsere Treue. Wir sind Schwätzer, Geschichtenerzähler, Zigarettenraucher, widerspenstige, angemalte Isabel geworden. Und alles ist im Kalender, was der Rest der Welt tut. Die christlichen Gemeinden assoziieren sich mit den Dingen heute, dass ihr kaum einen von dem anderen unterscheiden könnt. Es ist Zeit, dass wir Inventur halten. Es wird spät. Nun, es war so spät, sie musste eine Kerze anzünden und sie nahm die Kerze. Nicht nur hat sie sich eine Kerze geholt, sie holte sich einen Besen und sie fing an, das Haus zu reinigen. Oh Bruder, wenn es je eine Zeit kam, war, wo wir nötig hatten, das Anzünden einer Kerze, das Hervorsenden des Evangeliumslichtes, der Heilige Geist zurück in der Gemeinde. Nicht so sehr für Emotion, nicht für was Fantastisches, nicht für emotionales Aufbäumen, nicht für Springen vor Freude, aber für eine Erfahrung des Herzens zu durchsuchen, wenn Männer und Frauen mit Gott in Ordnung kommen. Das stimmt, wir sind an der Endzeit und sie hat eine Kerze angezündet, um Licht zu geben. Und jede kleine Kerze hier drin sollte heute Abend erleuchtet sein. Nicht nur das, sie nahm den Besen und die Nachbarn konnten sehen, wie der Staub flog. Sie hatte eine wahrhafte Zeit des Hausreinigens, denn ihr Ehemann war im Begriff, nach Hause zu kommen. Und wenn er sie erwischt hätte, wo die Münze raus war, dann wäre sie eine Hure gewesen. Bruder, wenn die Gemeinde des lebendigen Gottes in dieser großen Stunde, in der wir jetzt leben, es geziemt uns zu prüfen, vor Gott zu gehen, die Kerze des Wortes des Evangeliums anzuzünden und selbst zu prüfen und herausfinden, ob wir nicht zu kurz kommen, besonders wenn wir sehen, dass all diese Dinge kommen. Wir sind an der Endzeit, das Kommen Christi ist nah. Es gibt keine andere Hoffnung in der Welt für die Gemeinde. Und schaut, die Gemeinde hat kein Gewissen mehr. Ihr könnt sie kaum erwecken. Die Bibel sagt, sie kommen in den Zustand, wo sie sagen, der Herr verzieht sein Kommen. Und sie werden einander verderben und einander beißen und so weiter und miteinander streiten. Es ist genau diese Stunde. Alles ist bereit. Die Seite ist umgedreht worden. So wie es war, es ist bereit für das Kommen des Herrn. Die Lutheranergemeinde hat ihr Licht verloren. Die Methodistengemeinde hat ihr Licht verloren. Die Baptistengemeinde hat ihr Licht verloren. Die Pfingstgemeinde hat ihr Licht verloren. Alles Licht scheint hinweggegangen zu sein. Die Pfingstler, die Heiligkeitsleute handeln heute genauso wie die Methodisten. Die Methodisten tun wie die Baptisten tun wie die Lutheraner und die Lutheraner handeln wie die Katholiken. Alles ist zurückgegangen in eine große Anhäufung der Sünde, das stimmt. Wir sind in der Endzeit, das Kommen des Herrn. Nun, sie hatte eine Zeit, das Haus zu saubern. Sie hat den Boden geschrubbt, die Wände gewischt. Sie hat die Spinnenweben weggenommen. Und sie fuhr fort, bis sie gefunden hatte, was sie verloren hatte. Und als sie es tat, dann rief sie ihre Schwestergemeinden, dass sie kommen sollten. Es ist mir egal, ob ihr Methodisten, Baptisten, Pfingstler, Presbyterianer seid. Kommt, lasst uns zusammen frohlocken. Und dann, wenn die Zeit kommt, wenn die Gemeinde die brüderliche Liebe findet, wenn die Gemeinde ihre heilige Anständigkeit findet, wenn die Gemeinde ihren Platz in Christus findet, dann wird sie den anderen Mitgliedern des Leibes zurufen, kommt und frohlocket mit mir. Gott möchte, dass die Gemeinde ihn liebt. Ich glaube, es war am Sonntagmorgen, als ich sprach über die Tugenden von Frauen, wie gesegnet, wer könnte eine lieblichere Sache finden, wenn er nach Hause kommt, müde, wenn Gott einem Mann eine Frau gegeben hat. Eine Frau und ein Mann sind untrennbar, sie sind eins. In der Schöpfung hat Gott sie zusammen beide geschaffen. Sie waren ein Herz, eine Seele, ein Sinn und alles. Als er den Menschen stuf aus dem Staub der Erde, er trennte ihn von seinem Weib. Als er Eva machte, er ging nicht hin, schuf ein Weib und nahm noch zusätzlichen Schmutz hoch, sondern er nahm aus der Seite Adams eine Rippe und machte sein Weib. Und er sagte, sie ist Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Sie waren ein Herz, Seele und Leib, ein Typ auf Christo. Gott hat nicht die Gemeinde Christo genommen aus einer Satzung. Er hat sie auch nicht genommen aus einer Konfession. Er nahm es aus dem Herzen Christo, der Speer in seiner Seite durch das Blut. Mein Bruder, Schwester, egal wie religiös du sein magst, wenn du nicht vom Blut bedeckt bist, bist du verloren. Wir werden das morgen Abend durchnehmen, zu sehen, wie lebenswichtig es ist, aber du bist ohne Blut verloren. Nun, dann schuf er diese Frau. Sie war ein Begleiter. Es war etwas für ihn zu lieben, ein Teil von ihm. Nun, hört genau zu. Ein Mann und eine Frau können niemals zum Himmel gehen, es sei denn, sie sind wiedergeboren. Ich meine nicht, weil du in Zungen gesprochen hast. Ich meine nicht, weil du gepriesen hast. Ich meine nicht, weil du getanzt hast. Ich meine nicht, weil du zur Gemeinde gegangen bist. Was gewöhnlich trägst Knöpfe aufgrund deiner Treue. Diese Dinge sind alle in Ordnung, aber das ist es nicht. Es muss absolut eine Gemeinschaft, eine Verbindung sein zwischen dir und Christus, bis ihr eins werdet. Ihr seid eins. Und wenn ihr es nicht seid, könnt ihr euch vorstellen, dass wenn ihr am Abend nach Hause kommt, müde, abgearbeitet und ausgelaugt, wenn du ein Farmer bist, ein Mechaniker, ein Prediger, was immer du bist, du kommst hinein. Wenn du gehst in dein kleines Haus, du kannst kaum warten, dorthin zu kommen, du öffnest die Tür und eine liebliche kleine Frau steht dort, sie begrüßt dich, sie hat sich hübsch gemacht und aufgeräumt. Sie geht hinüber, küsst dich auf die Wange und sagt, Papa, du bist müde. Sie setzt dich in den Stuhl hin und dann setzt sie sich selbst auf deinen Schoß und sie tut ihre Arme um dich und sie klopft dir auf die Schulter. Es scheint, dass du dann nicht mehr müde bist. Etwas hat dich erhoben. Es ist etwas, das Gott dir gab für diesen Zweck. Es ist ein Teil von dir. Nun, wenn sie eine wahre Frau ist, aber was ist, wenn diese Lippen einen anderen Mann geküsst hatten zu dem Tag oder ein andermal? Was ist, wenn du dir dessen bewusst bist? Was ist, wenn diese Arme einen anderen umarmt haben? Dann ist sie ein vollkommener Abscheu in deinem Schoß. Der Kuss brennt wie ein Kuss des Judas. Diese Arme, du wolltest sie lieber nicht um dich haben. Oh, sie mag sich hübsch gemacht haben. Ihr Haar lockig, ihre Augen braun, ihre Wangen rosig. Ihr kleines Kleid oder Rock mag gebügelt sein. Sie mag so schön sein. Aber dieser wahre, echte, gottliche Respekt der Liebe und des Vertrauens, wenn es nicht da ist, dann soll sie besser von deinem Schoß runterbleiben. Du willst nichts mit ihr zu tun haben. Sie ist eine Schuld für dich, egal wie schön sie sich macht. Sie ist immer noch verkehrt, bis sie erwiesen ist, ein wahrhaftiges, echter Liebling zu sein, der niemanden liebt außer dir, der kein anderer Kuss von ihren Lippen außer deinem, keine anderen Arme, die sie halten, außer deinen. Und du weißt es, was für ein Gefühl, was für ein Trost. Das ist Ehemann und Weib, welches ist der Typ auf Christus und seine Gemeinde. Und wenn du zur Gemeinde kommst, du magst die besten Bänke der Stadt haben, du magst den höchsten Kirchturm haben in der Stadt, die beste Orgel, bestgekleidet, du mögst singen wie eine Nachtigall, aber in all diesem, wenn du die Welt küsst und mit der Welt flirtest, dann ist der Kuss auf den Wangen Christo ein Judaskuss. Er möchte nichts mit dir zu tun haben. Er schaut auf deinen Verlobungsring und er findet, dass diese Münze hinweggegangen ist. Er findet, die Liebe ist hinweg. Er findet eine Form. Er findet, die Treue ist hinweggegangen. Du hast Ehebruch mit der Welt begangen. Du gehst zum Tanzen, Boogie-Woogie-Partys. Du schaust dir schmutzige Fernsehprogramme an. Du begehst Ehebruch Christo gegenüber. Ihm gegenüber und nennst ihn deinen Ehemann. Die Bibel sagt, du sagst, ich bin reich, reich, bedarf nichts, aber du bist nackt, blind, bloß und weißt es nicht. Es ist Zeit, dass wir die Kerze anzünden und das Haus reinigen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Lasst uns darüber nachdenken. Ein paar Minuten, während wir die Häupter beugen, wollt ihr das tun? Was hast du getan? Was ist dein Zustand heute Abend, wenn deine Hand erhoben ist in Hingabe? Hat dich etwas geprüft, wenn du mit der Welt geflirtet hast, wenn du Dinge tust, die verkehrt sind, dein Kuss, denk drüber nach, Mann. Mister, ich möchte dich etwas fragen. Und das ist auch für die Mrs. Junge Dame, was denkst du über deinen Freund? Wenn du wüsstest, du sahst ihn, er küsst und geht mit anderen Mädchen und du bist mit ihm verlobt und er kommt und er tätscht dir die Hand und sagt, Liebling, ich liebe nur dich, dann sagst du, oh, du kleiner Heuchler, geh mir weg aus meinen Augen. Was würdest du denken, Mister? Wir sind nicht nur verlobt, wir sind verheiratet. Die Gemeinde ist Christo verheiratet. Wir sind das Weib Christo, bringen hervor, Kinder. Wie würdest du nach Hause kommen wollen zum Abend und deine Hingabe für deine Frau? Sie hat eine Gruppe von Kindern. Und du findest an dem Tag, wenn sie kommt, oh, ihre Nägel mögen angemalt sein, wenn ihr von der Welt seid. Du, sie mag so schön aussehen, aber du weißt, denk darüber, Bruder, wenn die Frau einen anderen Mann geküsst hat, wenn diese Arme, die um dich sind, sie sagt, sie liebt dich und du weißt, dass sie auch andere liebt und ihre Liebe nicht wahr ist. Ihre Liebe ist nicht wahrhaftig. Sie gehört nicht nur dir, sondern auch anderen. Wenn da Männer sind um dich herum, dann schiebst du sie von deinem Schoß runter. Denk, was für ein Gefühl wäre das. Denk davon, Dame, wenn dein Ehemann nach Hause kommt. Nicht nur das, aber ihr habt auch Krankheiten vom unmoralischen Tun. Oh, gesegnet sei dein Herz. Die Gemeinde ist zerfressen mit geistlicher Geschlechtskrankheit, aller Art von Ismen und allem anderen. Es ist verkehrt. Gott sei uns gnädig. Jesus kommt, Freunde. Ihr werdet einen dieser Abende keine Zeit mehr haben, eines dieser Tage. Ihr prüft euch besser jetzt. Lasst uns beten. Wie viele würden sagen, Bruder Branham, mit euren Häuptern gebeugt, eure Hände erhoben, denke meinem Gebet, Bruder Branham, ich kam heute Abend. Schaut euch die Hände an. Ich kam nicht gesehen zu werden. Ich will was herausfinden. Ich glaube, dass Gott zu meinem Herzen sprach, während du predigst. Ich erkenne, dass ich verkehrt bin. Ich möchte ein wahrer Christ sein. Ich möchte ein wahrer Liebhaber sein, dass wenn ich zu meinem Herrn gehe und mich hinten hier auf meinen Knien, ich möchte, dass er mich umarmt mit seinen Armen und sagt, oh, mein Geliebter, denkt, wie Salomo davon sprach. Er sagt, komm, meine Geliebte, lasst uns gehen durch den Garten. Lasst uns durch den Garten der Gewürze gehen. Er sagt, ihre Lippen waren wie Rosenknospen und so weiter. Wie er liebte sein kleines Weib. Er sagte, komm, lass uns unsere Liebe füllen. Wenn du zum Altar gehst, so beten und in deinem Herzen so treu, in deiner Seele so unverfälscht, dass du sagen kannst, Herr Gott, lass uns unsere Liebe nehmen. Und du sagst, ja, mein Geliebter, ich liebe dich. Oder hast du Ehebruch begangen? Hast du mit der Welt geflirtet? Und die Stunde des Herrn ist nahe, wo all diese Zeichen und Wunder mit 10.000 Dingen, die geschehen sind, sie weisen darauf hin, jede Markierung zeigt, es wird dunkel, dort die Gemeinde erkaltet, die Erweckung scheint vorbei zu sein, das letzte Stück ist fast beendet und hier, wir finden uns im Ehebruch. Was wird er tun? Er wird uns von seinem Schoß herunterstoßen und sagen, hinweg von mir, ihr Arbeiter der Ungerechtigkeit. Wenn ihr jemand ist, der gedacht werden möchte, ich bitte euch in der Minute, erhebt die Hände Gott gegenüber und sagt, ich übergebe mich jetzt und sage durch Gottes Gnade, von heute an will ich treu leben durch Gottes Hilfe. Gott segne euch. Gott segne euch. Du junger Mann, du Bruder, du Schwester hier. Du junger Mann, wenn hier eine Person ist, die nie gerettet wurde und sagt, Bruder Branham, gedenke meiner, ich wurde nie wiedergeboren. Du bist nicht gerettet, bis du wiedergeboren bist. Du hast nur dein Gesicht auf etwas gelegt, du hast nur dein Gesicht etwas zugewandt. Aber wenn du Christus annimmst, bist du wiedergeboren. Du sagst, Bruder Branham, ich habe es noch nie angenommen. Ich weiß, ich bin verkehrt. Ich hebe meine Hand und sage, gedenke meiner, ich bin gerettet worden. Ich habe noch niemals versucht, Christus zu dienen, aber ich versuche es jetzt. Bete für mich, Bruder Branham. Willst du die Hand erheben? Jemand hier drin? Ist da noch eine Person, die noch nie ein Christ war, die die Hand heben möchte und sagen, gedenke meiner Bruder im Gebet, Gott segne dich, mein Sohn. Jemand anders, gedenke meiner Bruder. Gott segne dich, Frau. Noch jemand. Ich möchte jetzt an den Herrn Jesus glauben, ihn als meinen Erlöser annehmen. Gott segne dich, Bruder, das ist gut. Jemand hat mich vor ein paar Tagen kritisiert und sagt, Bruder Branham, warum sagst du, heb die Hand, hör zu, es gibt niemanden, der noch mehr an Altarrufe glaubt, so wie ich daran glaube. Ich glaube daran, zum Altar zu kommen, das ist gut, aber das rettet dich nicht. Es ist eure Entscheidung für Christus. Ihr sagt, wenn ich zum Altar komme, das ist gut. Bruder, erkannst du, als du die Hand gehoben hast, du hast jedes Gesetz der Wissenschaft gebrochen, das da gibt. Deine Hand durch Natur, durch die Erdanziehung hängt herab. Wenn du die Hand erhebst, es zeigt, da ist ein übernatürliches Wesen in dir, das in der Lage ist, dem Natur, der Gesetz, den Gesetzen der Natur zu widerstehen. Du hast deine Hand deinem Schöpfer gegenüber erhoben, etwas in deinem Herz traf eine Entscheidung. Gott sieht, wie du die Hand hebst. Genauso wie er dich im Altar sieht, das stimmt genau. Wenn du es meinst, dann meint Gott es auch. Aber schau, Freund, du kannst nicht nur halb sein. Du musst es wirklich meinen. Lasst uns beten. Gesegneter himmlischer Vater, heute Abend am Anfang dieser Erweckung, während die Zeit schon weggegangen ist, vorbei. Ich bete, dass du diesen Menschen gnädig bist und gewähre, allmächtiger Gott, hier heute Abend waren 20 Hände im Gebäude, die hochgegangen sind, die Christus brauchen. Oh Gott, es sind ihre Seelen. Der Geist, das Öl ist fast ausgebrannt. Da wird nicht mehr viel davon sein. Wenn der letzte Tropfen aus dem Eimer herausgelaufen ist, gibt es kein Öl mehr für die Lampen. Wir erkennen, wir sind in den letzten Tagen. Da gibt es keine Hoffnung aus Erden für uns, außer Christus. Ich bete heute Abend, Herr, dass einfach in der Feierlichkeit dieses Momentes, diese Feierlichkeit, dass du jetzt den Heiligen Geist sendest, der verursacht hat, dass sie ihre Hände hoben und sie errettest von einem Leben der Sünde. Gewähre es, Vater. Und mögen, bevor diese Versammlung enden wird, mögen dort sprichwörtlich Dutzende von ihnen, viele schauten, rufen mit dem Heiligen Geist, möge dieses Taufbecken einer nach dem anderen getauft werden in dem kostbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus am Ostermorgen und sich erheben in der Erneuerung des Lebens. O ewiger gesegneter Vater, ich bete, dass du sie segnest. Gewähre es, Herr. Und jetzt in diesem Moment möge Ihre Entscheidung wahrhaftig sein. Mögen Sie dich genau jetzt annehmen, wo Sie sitzen. Dort am Altar herum gefüllt mit Menschen. Wir beten, dass du diese deine Diener sein lässt. In Jesu Christi Namen, während die Häupter gebeugt sind, ich möchte euch eine feierliche Frage stellen. Ihr, die die Hände erhoben habt und ihr gebetet habt, ich weiß, ihr habt nicht nur die Hand erhoben, um sie zu sehen, oben, ihr habt sie erhoben, weil etwas es euch sagte. Und ihr sagt durch eine erhobene Hand, Bruder Branham, ich glaube vor Gott und dieser Gemeinschaft, ich glaube, dass etwas heute Abend in meinem Herzen geschehen ist, dass von heute Abend an werde ich eine verschiedene Person sein. Wollt ihr die Hand erheben, ihr diese erhoben habt, sagt, ich glaube, Gott segne dich, der segne dich. Das ist wunderbar. Dort ganz da hinten, ja, der segne dich. Jemand anders hebt die Hand und sagt, ich glaube jetzt. Gott segne dich, Bruder, der Herr sagt mir, Gott segne dich, Frau, Gott segne dich, junge Dame. Der Herr sagt mir genau jetzt, dass etwas geschehen ist in meinem Herzen. Und ich glaube, ich werde mehr Freude haben aus der Erweckung, die ich je in meinem Leben hatte. Gott segne dich. In Ordnung, Gott segne dich, Dame, die du dort sitzt. Es war die Zeit, dass auch du die Hand heben solltest. Ist dort ein anderer, der sagt, ich fühle anders, Bruder Branham. Ich glaube, ich gehe heute Abend im Bewusstsein, dass der Herr Christus bald kommt. Ich werde ein anderes Leben leben. Ich werde ein Christ sein durch die Gnade Gottes. Ich glaube, dass Gott mich berufen hat. Wenn er dich gerufen hat, bist du sein. Hör auf zu flirten mit der Welt. Komm zu ihm, lebe für ihn und sage, ich tue Buße von all meinen Sünden und jetzt nehme ich Christus als meinen Erlöser. Wer dort noch ein anderer, bevor wir schließen? Gott segne dich, Bruder. Gott segne dich, das ist gut. Gott segne dich, das ist gut. Ich bin so froh zu sehen, dass ihr das tut. In Ordnung. Wir fangen mit dem Abend fangen wir an. Ich will nicht so viel Druck darauf legen. Wir sind nur, ich werde euch früher rauslassen, damit ihr morgen Abend zurückkommen könnt. Bevor wir schließen, ist hier eine kranke Person, die die Hand erheben möchte und sagen, bete für mich, Bruder Branham, in Ordnung. 5, 6, 7, 10 Hände, 11, 12, in Ordnung, 13, 14, 15. Lasst uns nochmal beugen, gesegneter himmlischer Vater, du sahst diese Hände. Oh, sie sind hier um einen Zweck. Vielleicht sind sie Christen, aber sie brauchen deine große Hilfe. Und wir erkennen, Herr, dass du es durch David ausgerufen hast. Vergiss nicht all seine Segnungen, der all unsere Sünde vergibt und heilt all unsere Krankheiten. Ich bete, dass das Blut Jesu Christi jetzt auf ihn ruhen wird und sie geheilt sind, um die Versammlung zu genießen. Gewähre es, Herr. Wir bitten dies in Jesu Namen. Amen. Lasst uns jetzt stehen.
Oh, may my Jesus live you.
Oh, turn around, shake hands with somebody, guys. Turn right around, shake hands.
Dreht euch um, gebt jemand die Hand.
Everywhere you go. Precious name.
Still, während wir hierher schauen, lasst uns sanft singen.
The name of Jesus bowing, falling, rotted at his feet. King of kings in heaven will crown him. Oh, when our journey is complete,
precious name, oh, how sweet,
oh, how sweet,
hope on earth and joy of heaven, precious name, oh, how sweet. Es ist hier wenig nach 9, 7 oder 8 Minuten früh. Ihr könnt nach Hause gehen, ihr könnt morgen Abend zurückkommen und erfreut euch am Segen Gottes. Nun, da war ich genieße eure Gegenwart und nun, ich bemerkte, 12 oder 14 Hände sind erhoben für die Heilung. Nun, wenn viele kranke Menschen hineinkommen, dann werden wir einen Abend für den Heilungsgottesdienst bestimmen, vielleicht Sonntagabend oder auch Sonntag. Wenn wir nicht alle am Sonntag nehmen können, werden wir es Samstagabend machen. Wir sehen, wie es herauskommt. Nun, ich bete, dass der Segen Gottes tief auf euch ruhen wird, an jeden. Und möge er mit euch sein und euch segnen, bis wir uns morgen Abend wieder begegnen. Lasst uns jetzt die Häupter beugen für ein Moment des Gebetes, während ich den Pastor bitte, herzukommen, uns mit einem Wort des Gebetes zu entlassen.